Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
Was sind die häufigsten Vorwürfe Ihnen gegenüber seitens Gegner oder Kritiker?
Da wir ständig Medien kritisieren, müssen die sich ja irgendwas ausdenken. Und da diese Leute und diese Institutionen gelernt haben, Propaganda zu machen, denken die sich oft ganze Strategien aus. Und die Strategie, die sie uns gegenüber sich ausgedacht haben, lautete, wir würden zu einer Querfront gehören. Wir seien Querfront. Das ist ein alter Begriff aus der deutschen Debatte, schon aus den 20er Jahren. Und der Begriff ist der Vorwurf, dass man rechte Gedanken und linke Gedanken vereine und wir seien ein solches Medium. Das hat vor allem die ARD gemacht, diese Anstalt in Hamburg, geführt von Herrn Kniffke. Und die haben sogar die Frechheit besessen, mein Buch Meinungsmache, das ist das hier, auf Hitlers Mein Kampf zu legen, um diese Assoziation bildlich, visuell darzustellen. Da war also dann Müller und die Nachkriegszeiten, die waren eindeutig, gehörten zur Querfront. Das ist natürlich eine unglaubliche Unverschämtheit gewesen. Und es hat bei uns in keinerlei Position inhaltlicher Art irgendeine Rechtfertigung, weder in der außenpolitischen, noch in der friedenspolitischen, noch in der gesellschaftspolitischen Ausrichtung der Nachkriegszeiten können Sie irgendetwas Rechtes finden. Wir sind ganz weit weg davon und dennoch wird dieser Versuch gemacht. Und wenn man also sagt, es sind halt Querfrontleute, dann ist man ganz schnell auch bei dem Gängigen, das sind Verschwörungstheoretiker. Das ist ja etwas, was man in der ganzen Debatte findet, dass das Verteilen von Etiketten üblich wird und dass sich Leute dann auch an solchen Etiketten orientieren. Die sehen das, der hat ein Etikett, da steht Verschwörungstheoretiker drauf und dann glauben sie das. Unser Markenzeichen, manche sagen Alleinstellungsmerkmal, den Begriff mag ich aber nicht, ich verwende ihn aber jetzt mal. Unser Alleinstellungsmerkmal ist, dass wir uns nicht mit der ersten Erklärung zufrieden geben oder mit einem ersten Meinungsbild. Ich will Ihnen auch ein Beispiel nennen dafür, also in der deutschen öffentlichen Debatte, vor allem bei den Medien, die sich einbilden, nun wirklich die großen Medien und die wichtigen zu sein. Da läuft es ja heute so, Trump ist ganz schlimm, aber die anderen da in den USA und im Westen, die sind prima, die müssen wir unterstützen. Und da würden wir immer nachfragen nochmal, wie bitte Frau Clinton mit ihrer Äußerungen zu Gaddafis, als sie hört, dass er tot ist, dass er ermordet worden ist, dieses Lachen, dieses wirklich zynische Lachen, das ist nicht anders als bei Trump. Also da sehen Sie an diesem Beispiel, wir fragen noch einmal nach und lassen uns nicht auf die erste Linie einer wohlwollenden, liberalen, westlichen Meinung ein, sondern wir haken nochmal nach. Wir fragen eben nach, geht es wirklich allen Menschen in Deutschland gut? Bei weitem nicht allen, sondern ein großer Teil ist in unsicheren Arbeitsverhältnissen, sieht ganz klar, wandert in die Altersarmut und so weiter. Das ist auch ich habe das mal den doppelten Biss genannt, also dieses Hinterfragen, das mit der ersten Erklärung nicht zufrieden sein, das ärgert viele, die uns nicht wohlgesonnen sind. Und unsere Leser, die aufmerksam lesen und die ihre Sympathie erhalten haben, die freuen sich aber und die äußern sich dann ja auch sehr wohlwollend. Die sagen zum Beispiel, wir seien Augenöffner. Manche schreiben uns, wir hätten ihr Leben verändert. Da sind wir dann, zucken wir immer ein bisschen zusammen. Aber es stimmt in der Tat, wer lange Zeit das geglaubt hat, was ihm die FAZ und die Bild-Zeitung und das ZDF und ARD und die privaten Sender sowieso täglich erzählen. Und wenn dieser oder diese Frau dann merken, das stimmt ja gar nicht, dann verändert sich ihr Leben, dann betrachten sie die Welt ganz anders.
Warum haben viele Menschen ihrer Meinung nach heute keine Kraft mehr, sich mit der Berichterstattung auseinanderzusetzen? Was meinen Sie?
Das hat viel damit zu tun, dass Frau Merkel nun schon so lange regiert und dass die SPD und die Grünen, statt eine wirkliche Opposition zu sein, sich über weite Strecken angepasst haben und keine Alternative mehr bieten. Das ist doch das Entsetzliche, dass wir in Deutschland keine Alternative zu der Merkel'schen Linie haben, obwohl diese Merkel'sche Linie ganz anders ist, als es behauptet wird. Sie ist nicht sozialdemokratisiert, sie ist ausgesprochen neoliberal, sie ist auch im Umgang mit dem Osten, also Russland und anderen Ländern der früheren Sowjetunion, nicht gerade freundlich. Das täuscht meines Erachtens, was da an allgemeinem Eindruck vermittelt wird. Und es gibt keine Alternative dazu. Die SPD ist ja meine Partei, für die ich immerhin den größten Wahlsieg der Geschichte mit 45,8% miterarbeitet habe, mit Willy Brandt als sein Mitarbeiter. Diese Partei hat total versagt und sie bietet keine Alternative. Das ist sicher einer der Hauptgründe dafür. Die Grünen sind ganz dicke damit dabei, die haben sich ja auch völlig angepasst. Und wenn wir Pech haben, dann macht es die Linkspartei auch noch, dann sind wir ganz alternativlos. Und das ist einer der Gründe dafür, dass Leute sagen, es macht keinen Sinn mehr, sich um Politik zu kümmern.
Wie würden Sie sich bezeichnen, journalistisch gesehen? Sind Sie ein freier Journalist oder ein Publizist?
Zunächst einmal bin ich Ökonom und gesellschaftspolitisch analytisch tätig. Also der Ansatz war ja nicht der, dass ich sage, ich bin jetzt Journalist oder Publizist und ich möchte jetzt tätig werden, sondern der Anlass war ja, dass ich diese Gesellschaft und vor allem die Methoden der Manipulation und die Strategien der Meinungsbildung und die Denkfehler, die dabei eine Rolle spielen, analysiert habe. Ich bin also als Wissenschaftler der Ökonomie und der Gesellschaftspolitik an die Sache herangegangen. Und weil ja das Thema meiner wissenschaftlichen Arbeit die Meinungsbildung ist, ist es dann selbstverständlich, dass ich auch auf die Idee komme, dass ich dann publizistisch tätig sein muss. Das war ich schon in meiner Zeit, als ich eben für Willy Brandt arbeitete, als ich für die Öffentlichkeitsarbeit der SPD zuständig war oder dann Leiter der Planungsabteilung im Bundeskanzleramt war, war ich auch publizistisch tätig, weil ich wusste, wenn man eine Sache durchsetzen will, dann muss man sie auch publizistisch begleiten. Und dann habe ich eben in der damaligen Zeit, meine Mitarbeiter und ich haben einerseits den Bundeskanzler Brandt und dann Schmidt beraten, publizistisch in der und der Weise tätig zu sein, aber manchmal haben wir auch selbst mitgewirkt bei diesen Sachen. Da gibt es schöne Beispiele dafür. Und deshalb kann ich jetzt diese Frage, ob ich Publizist bin oder was, nicht so eindeutig beantworten. Ich bin eine Mischung aus Wissenschaftler und Publizist.
Herr Müller, erzählen Sie ein bisschen über Ihren Arbeitsvorgang. Wie recherchieren Sie? Wie überprüfen Sie die Richtigkeit Ihrer Informationen? Oder wie fragen Sie Ministerien oder Behörden an, um eine Stellungnahme?
Wir sind ja kein Nachrichtenmedium. Das müssen Sie sehen, ja. Wenn wir, also ich nehme jetzt nochmal das Beispiel Arbeit der Putin. Wenn ich das, und wenn ich, oder das Beispiel auch der Veränderung der Politik zwischen West und Ost. Da brauche ich ja keine Stellungnahme des Ministeriums. Da muss ich nur mal schauen, wie sich Frau Merkel oder wie sich der Außenminister Maas äußern. Oder früher haben wir das beobachtet bei Steinmeier. Oder wir haben beobachtet, wie dieses berühmte Foto aus dem Deutschen Bundestag, als der russische Präsident 2001 im September seine Rede hält. Und wo er anbietet, dass es eine Zusammenarbeit von Vladivostok bis Lissabon geben soll, wie betreten dann deutsche Bundeskanzler und Minister reinschauen. Die waren richtig schockiert. Die haben sich nicht gefreut, sondern die waren schockiert. Jetzt brauche ich doch keine Rückfrage im Außenministerium, um diese Betretenheit zu sehen. Ja? Und das ist doch das, was wir analysieren. Wir beschreiben dann, dass offenbar damals schon Joschka Fischer, der besonders betreten reinschaute, und der Bundeskanzler Schröder im Oktober 1998 in den USA, von wem auch immer, ob vom Präsidenten, wahrscheinlich nicht persönlich, sondern von Geheimdienstleuten oder dem State Department, darauf eingenordet worden sind, zum Beispiel sich am Kosovo-Krieg zu beteiligen, ja. Dazu brauche ich keine Rückfrage beim Ministerium. Die würden das sowieso nicht sagen. Das sehen wir ja bei der Bundespressekonferenz, dass die Ausreden haben, dass sie drumherum reden und dergleichen mehr. Also ganz selten haben wir solche Anfragen. Das liegt an der Art unseres Mediums. Wir beobachten öffentlich zugängliche Geschichten und wir analysieren halt das ist unsere Spezialaufgabe, wir analysieren, wie die Menschen manipuliert werden. Und da ist es sehr viel wichtiger, dass wir herausarbeiten, welche Methoden der Manipulation gibt es, wie sehen die Strategien der Meinungsbildung aus. Und dazu brauchen wir das, was ein normaler Journalist braucht, brauchen wir eigentlich fast nicht. Natürlich müssen wir Quellenstudien, wir dürfen nichts behaupten, was nicht richtig ist. Das ist völlig klar und da müssen wir auch recherchieren. Aber das ist eine Seite und die andere Seite ist sehr viel stärker die der Beobachtung und der Kombination von verschiedenen Vorgängen und dann eben der Darstellung dieser Kombination gegenüber unseren Leserinnen und Lesern.
Wie erkennt man aber eine Manipulation in der Berichterstattung? Wie erkennt man, dass da nur einseitig einem Informationen präsentiert worden sind?
Ich will Ihnen da auch ein praktisches Beispiel nennen, ja? Wir haben bei uns auf den Nachrichtenseiten zum Beispiel die Stellungnahme des jungen Kennedy zu dem Syrien-Konflikt veröffentlicht. Und dieser Kennedy hat entgegen dem, was allgemein behauptet wird, eben aufgezeigt, dass die USA ganz früh in Syrien mit ihre Finger drin hatten und die Konflikte gegen die Regierung und den Präsidenten Syriens geschürt haben. Und das war lange bevor Russland dort ins Geschäft Gänsefüßchen, also ich meine natürlich interveniert hat oder von Assad gebeten worden ist, sich auch um dieses Land und dort um den Konflikt zu kümmern. Also klare Abfolge USA, Saudi-Arabien und Aufbau des Terrors sozusagen und dann erst später die russische Intervention. Wenn man das mal begriffen hat, dass der Ablauf so war, dann fällt einem sofort auf, dass große Teile der westlichen Medien jetzt so tun, als wäre das ganz anders gewesen, als hätte der Syrien-Konflikt mit der Intervention Russlands begonnen. Und das nennen wir die Methode der Verkürzung des Erzählens einer Geschichte. Also Manipulationsmethode, Verkürzung, man fängt 2015 an und nicht 2011 oder 12 oder sowas. Und damit hat man ganz klar auf Dauer eine Meinung gemacht. Die Russen haben angefangen. Und da gibt es unglaublich viele ähnliche Beispiele, zum Beispiel zur Wiederholung. Das, was ich vorhin geschildert habe, dass nämlich der russische Präsident in eine Reihe gesetzt wird mit Erdogan und Trump und damit das negative Image dieser beiden Personen auch auf ihn übertragen wird. Und dann sieht man das, dass es ständig geschieht. Ja? Oder man studiert, ich bleibe jetzt am gleichen Konflikt, damit es verständlich ist, man beobachtet die Äußerungen. Also ein Beispiel, der hiesige Abgeordnete der SPD, mein Nachfolger, ich war ja hier mal Abgeordneter hier, der hat sich mal darüber geäußert, in dem Sinn, er hat gesagt, Assad wirft Fassbomben auf die Kinder seines eigenen Volkes. Die gleiche Formulierung, Assad wirft Fassbomben auf, haben sie beim amerikanischen Präsidenten Obama gehabt und bei vielen anderen Äußerungen dieser Art. Man hat sich offenbar in der westlichen Propaganda auf eine bestimmte Formulierung, auf einen bestimmten Vorwurf verständigt, weil man genau weiß, diese Behauptungen werden glaubhaft dann, wenn sie wiederholt werden. Das ist daran sehen, an diesen Beispielen sehen Sie sehr deutlich, was unsere Arbeit ausmacht. Und wo wir uns auch wesentlich unterscheiden von anderen Internetmedien, deren Arbeit ich überhaupt nicht schlecht machen will. Das ist alles, hat seine Bedeutung, wenn es korrekt ist. Aber wir haben halt diese Spezialität des Aufdeckens von Manipulationen.
Vielen Dank, Herr Müller.
Das war der RT Deutsch Podcast.